Ökologie der Zukunft soll unser Thema sein, aber zunächst möchte ich einfach mit Ihnen so ein bisschen plaudern über Ihre Wurzeln, denn wenn jemand was zum Thema Ökologie der Zukunft zu sagen hat, dann hat er ja meistens auch eine Prägung mit sich. Menschen, Dinge, die einen geprägt haben, Erlebnisse und, die einfach das ökologische Gewissen und vieles auch sensibilisiert haben. Ich möchte es mal nennen, Ökologie der Vergangenheit. Nicht im Sinne von, dass man sagt, das habe ich hinter mir gelassen, aber das sind so ein paar Dinge, die mich geprägt haben, vielleicht schon von Kindheit an. Was war das und was ist das?
Wenn ich vielleicht noch schön Grüß Gott sage, darf.
Selbstverständlich.
Das gehört sich, so, bevor man sofort ausgefragt wird. Den Weg finden war übrigens kein Problem, kenne den ganz gut, weil ich öfter mit dem Fahrrad unterwegs bin. Die Schwierigkeit war, an der Einlasskontrolle vorbeizukommen. Sonst wäre ich pünktlich gewesen. Aber ich habe es erst mit dem Gesicht probiert und dann hat sie gemeint, glaubt sie nicht ganz. Dann der Ausweis, dann hat sie gemeint, es sei der falsche. Dann habe ich gesagt, nein, ist der richtige, ist meiner. Ja, aber falsche Stadt, Oberbürgermeister von Tübingen. Käme auch nicht rein, wenn ich von Nagold wäre vielleicht. Und dann habe ich halt am Ende doch der Pfarrer braucht zum Reinkommen. Gell? Also, ohne himmlischen Beistand war nichts zu machen.
Wir haben es schon mal gesagt, die Kirche zeigt gern den Weg, da wo es nötig ist.
Jawohl, den haben sie gewiesen. Dann habe ich ihn mit ihrer Hilfe vom Tor hierher gefunden. Also bitte die kleine Verspätung aufgrund dieses Umstands zu entschuldigen. Man will ja eigentlich Leute nicht warten lassen. Gell? Dafür haben wir umso schönes Wetter. Was muss man eigentlich machen, um da in diesem Sonnenfleck sitzen zu dürfen? Das ist ja fast wie Erleuchtung.
So ist es, ja. Das ist einer der ganz großartigen Teile dieser Installation, dass es einen Lichtpunkt gibt in der Mitte, der auch einmal am Tag an diesen 12 vorbeiwandert, wie eine Sonnenuhr.
Wunderbar, damit sind wir nämlich bei den Prägungen. Ich habe nämlich immer ein großes Vergnügen an Naturphänomenen gehabt. Es gibt ja so Leute, die laufen irgendwie durch die Welt und gucken nicht rechts und nicht links. Hat auch was für sich. Aber ich fand zum Beispiel einen schönen Sonnenuntergang schon als kleines Kind immer was ganz Fantastisches. Und ich finde es wirklich schade, dass man so in unserer vertakteten industriellen Arbeitswelt eigentlich fast nie die Chance hat, einen Sonnenuntergang zu sehen. Weil da bin ich immer auf Veranstaltungen, irgendwo in Gebäuden. In der Regel sehe ich den nicht. Wenn ich ihn mal sehe, finde ich es einfach ganz großartig. Und diese Nähe zur Natur, die ist sicherlich auch durch die Hinweise, die mein Vater mir immer gegeben hat. Also wenn es um die Vergangenheit geht, dann kann es nicht ohne meinen Vater einhergehen. Diese Hinweise, jetzt gucken wir mal da, er hat in jeder Pflanze eigentlich etwas zu erzählen gefunden. Die waren sicherlich prägend für meine Jugend und das ist das, was ich mit Ökologie verbinde. Mein Vater hat ja immer gesagt, er sei der erste Grüne gewesen, also lang bevor es die Grüne gegeben hat. Ich treffe jetzt immer mehr, die das von sich behaupten, vor allem seit der Kretschmann Ministerpräsident ist, gibt es immer mehr erste Grüne. Aber er hat es schon vor 20 oder 30 Jahren gesagt. Und wenn er dann irgendwo mit dem LKW durch die Landschaft gefahren ist und dann gesagt hat, jetzt muss ich schnell anhalten, dann hat er da Vollbremsung hingelegt, LKW rechts hingestellt, Warnblinker nein, ausgestanden. Und dann irgend so ein Baum hat gesagt, das muss ich auch gucken, das muss ich auch gucken. Das waren meine Jugenderfahrungen mit Wahrnehmung der Natur.
Also ich habe das auch in Erinnerung von Ihrem Vater. Wir haben ihn ja, denke ich, manche von uns auch wirklich gekannt, dass er ja ein Baumflüsterer war. Das kann man ja einfach schlicht so sagen. Ja. Baumschnitt und diese ganzen Dinge. Aber war es nicht auch so, ich habe das mal so den ökologischen Überdruss genannt, wenn man es noch immer wieder gesagt kriegt, na, kommt ja auch irgendwann mal Pubertät, na, sagt man also dem Baum Gabby, oder? Oder hat es diesen Bruch bei Ihnen nie gegeben?
Also gegenüber dem Baum gab es das nicht, aber natürlich hat man sich dann schon auch mal mit dem Vater entsprechend gestritten. Allerdings war das völlig sinnlos, weil man konnte dabei nur verlieren. Also ich habe nie jemanden gefunden, der einen Streit mit meinem Vater gewonnen hat, das ging halt nicht. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, es hat keinen Sinn, habe ich gesagt, komm, dann rutscht man halt der Buckel runter. Und dann war das Thema erstmal erledigt. Er hat auch, wenn man selber wirklich hundertprozentig sicher war, dass man im Recht war, dann hat er trotzdem immer noch eine Ausrede gefunden. Das ist jetzt zwar nicht ökologisch, aber logisch irgendwie. Ich kann mich an eine Szene erinnern, das war halt immer so bei uns. Ökologie hieß auch jahreszeitgerecht einkaufen, also die heimischen Früchte auf den Markt bringen, morgens um 3 aufstehen, dann nach Tübingen oder Reitlinger fahren, verkaufen, wieder zurückkommen und wieder ausladen, das was übrig war. Und mein Vater hat eigentlich nie genug gesehen, das heißt, es gab immer viel einzuladen und viel auszuladen und ins Kühlhaus zu schaffen. Und er kam eines Tages mal vom Markt zurück Und dann war alles, was raus sollte, vorne und alles, was drin bleiben sollte, hinten. Und dann haben wir da anderthalb Stunden geschuftet, das alles auf Zeit geschafft, nach hinten, vorne, alles wieder richtig eingesortiert. Und als das fertig war, war ich wirklich zornig und bin eigentlich hochgegangen in der Überzeugung, diesmal habe ich recht und das muss er jetzt zugeben. Ich sage jetzt, was soll jetzt das, dass alles genau an der falschen Stelle ist, ich gerade falsch alles eingreifen und mir dafür dann da alles wieder rumziehen. Und dann hat er gemeint, neu, das ist gut so, heute war es besonders feucht und heiß, das ist gut, wenn alles geliftet wird. Und dann ist man einfach sprachlos und ja, dann war der Streit wieder vorbei und verloren.
Und räumt aus und räumt ein. Heute und jetzt sind Sie links einer, der selber Ökologie prägt und mit dem, was er denkt und auch sagt, in vielerlei Hinsicht hier Maßstäbe gesetzt hat. Zunächst mal das ganz Persönliche. Es geht ja sicher darum, vieles, da wird man nachher noch einige Themen streifen, zu bewegen und zu bereden, aber es geht ja schlicht und einfach auch um dies und jenes zu tun. Sie sind jetzt mit dem Fahrrädle gekommen. Das ist doch für einen OB auch ein bisschen stressig, oder? Also das kann man sich doch nur ab und zu mal leisten, besonders vor so einem Vortrag.
Das stimmt, leider kann man sich das nur ab und zu leisten, aber man muss es sich denn bewusst leisten? Also heute war es relativ einfach. In meinem Terminkalender stand 14.17 Uhr Abfahrt Zug in Tübingen, dann nach Herrenberg, 14.47 Uhr, 10 Minuten warte, 15.03 Uhr geht es weiter und dann ist man irgendwann, glaube ich, 15.40 Uhr oder sowas hier am Bahnhof, dann wird man abgeholt vom Fahrer und dann ist man um 4 Uhr hier zum Termin. Und so um 12 Uhr habe ich nochmal den Wetterbericht anguckt. Ich habe gesehen, ab 2 kommt Sonne raus. Und dann habe ich mir gesagt, ja, also in anderthalb Stunden, so langsam wie der Zug und der Bus ist, so schnell bin ich mit dem Rad allemal noch. Und da bin ich halt um 14.17 Uhr nicht zum Bahnhof, sondern losgefahren. Und damit hat der Terminkalender mir heute diese wunderschöne Gelegenheit gegeben. Und rückwärts stelle ich dann das Fahrrad halt in der Zug und dann bin ich wieder pünktlich in Tübingen. Kein Problem. Das stresst aber nicht, sondern im Gegenteil, das entspannt. Also für mich sind Tage oder ganze Serien von Tagen, wo ich keine Zeit habe zum Sport machen, sind Stress. Weil man ja immer sitzt und dann hat man immer eine Sitzung nach der anderen. Und wenn man dann irgendwie mal zwischendurch unterwegs ist in der Stadt, dann kommt jemand vorbei. Sie, geschickt, dass ich Sie gerade sehe. Mein Nachbar hat neulich und so, das muss man auch noch mit erledigen. Und von daher ist mir das eigentlich immer eine Entspannung und das Naturerlebnis. Ich kann jetzt sagen, der Blick auf die Schwäbische Alb, da von Eschelbrunn jetzt rum, da habe ich nochmal zwei Minuten schön da gehalten und mir das anguckt. Das ist Heimat, die frische Luft jetzt von den Feldern, wenn man da entlang fährt, so gut wie keine Autos. Im Gegenteil, das ist Entspannung.
Was ist Ihnen jenseits vom Fahrradfahren für so Ihr tägliches ökologisches Bewusstsein wichtig? Gibt es da noch so ein paar Dinge, wo Sie sagen, das tue ich auf alle Fälle?
Ja, das sind dann aber weniger solche Erlebnissachen mit Naturverbundenheit, sondern natürlich sind wir heute alle ja Menschen, die über die Technik die Umwelt beeinflussen. Also der intelligente Gebrauch von Technik oder aber die Modernisierung von Technik ist heute die Voraussetzung, um einen einigermaßen ökologischen Lebensstil zu pflegen. Das heißt, fängt natürlich an bei der Frage, welche Verkehrsmittel. Ich habe schlicht kein Dienstauto, also das ist mein Privatwagen und mein Dienstwagen hat einen Elektromotor, aber ist auch ein Fahrrad. Und das war's. Also mehr habe ich nicht und das spart gegenüber einem Auto schnell mal 95% oder 99% CO2 ein. Selbst gegenüber dem Busverkehr natürlich ganz erheblich. Ich habe in der Wohnung eine elektrische Steuerung für die Heizung, also nicht mehr die alte Thermostate, die man dann immer vergisst, wenn man geht, sondern ich habe da einen Knopf und da kann ich, man hat ja heute auch Spaß in so Spielereien, da kann ich einstellen, wann die Heizung wieder angeht. Und da habe ich jetzt halt eine Standardprogrammierung, das heißt, ich heize morgens von 6 bis 8, weil so lange bin ich daheim, also nach dem Aufwachen. Und dann heize ich wieder abends ab 10, vorher komme ich eh nicht zurück im Winter. Und dazwischen ist es egal, wie kalt die Wohnung ist, weil es ist ja niemand da. Und das spart enorm Energie. Während das Durchheizen, was wir normalerweise heute ja noch machen mit altmodischer Technik, das heißt niemand im Haus, aber trotzdem 20 Grad, das kostet natürlich enorm viel Heizenergie, woher auch immer das kommt. Ich wohne im Gebäude, das mit Fernwärme versorgt wird. Es ist Niedrigenergiestandard. Ich habe jetzt im letzten Winter umgerechnet 3 Liter Öl pro Quadratmeter braucht. Und manche von Ihnen, wenn Sie Ihre Rechnung angucken, brauchen vielleicht noch 30 oder 40. Das macht einen Unterschied für den Geldbeutel.
Allerdings, wenn ich da gerade geschwind einhaken darf, Wir sagen ja immer, das ist natürlich alles gut, allerdings sind da enorme investive Maßnahmen, also da auch Geld dafür nötig, um die entsprechenden Dinge zu tun. Ist der Teil von Ökologie noch ein bisschen die Möglichkeit der Reicheren, zu denen zähle ich mich auch, dass man sagt, ja, ich kann mir ja auch die ganze Elektrosteuerung leisten, ich kann ja auch dies und jenes überhaupt mal investieren.
Das klingt erstmal plausibel als Ausrede, warum man es nicht machen kann. Zeigt sich aber ziemlich schnell, bei den heutigen Energiepreisen stimmt es nicht, wenn man so viel einspart, dass sich das häufig nach wenigen Jahren wieder von selber amortisiert. Das gilt für solche Steuerungen ohnehin, das kann man übrigens sogar mit den Thermostaten machen, aber da gibt es elektrisch steuerbare, die man programmiert, programmierbare Thermostate schraubt man drauf und dann hat man den gleichen Effekt sogar in einer bestehenden Wohnung. Also Heizung ist ein ganz wichtiges Thema, Strom, selbstverständlich habe ich Ökostrom von unseren Stadtwerken Tübingen, kann also sicher sein, dass der aus 100% Wasserkraft kommt. Beim Essen guckt man danach, dass man da gerade zu McDonald's geht. Gibt eh nur noch einen in Tübingen am Stadtrand, wo ich kaum vorbeikomme, an der Bundesstraße. Leg Wert auf Bio-Lebensmittel beim Einkaufen. Ich gehe auf der Wochenmarkt. Zurzeit gibt es wunderbare frische Erdbeeren, wo ich dann weiß, auf welchem Feld die Praxis sind. Und ich esse dann halt im Dezember keine Kirschen, halt es aus, finde es keinen großen Verzicht. Also da gibt es eigentlich ständig Entscheidungen, bei denen man immer wieder die Frage, ist das jetzt ein ökologisches oder weniger ökologisches Produkt oder eine Verhaltensweise, sich bewusst machen muss. Wenn man das tut, dann ändert sich was.
Also ich merke, dass da auch sehr viel Idealismus und natürlich auch sehr viel Realismus dahinter steckt. Ich will nochmal geschwind Entschuldigung auch so in die Runde werfen. Als ich sie versucht habe abzuholen am Bahnhof oben, da war es so, da gibt es einen Aufzug. Den habe ich ganz bewusst nicht verwendet, sondern bin die Treppen hochgegangen. Aber der Schlumpf direkt nach mir hat den Aufzug verwendet, ist alloy hochgefahren. Er war schon oben, als ich oben war. Und ich bin mir sicher, der hätte genau die gleiche Energie verbraucht, wenn ich auch noch mit eingestiegen wäre. Das war mir schon eine Anfechtung. Kennen Sie solche Anfechtungen manchmal? Oder sagen Sie, nee, Hauptsache das gute Gewissen?
Also bei solchen Situationen habe ich keine Anfechtungen, weil ich bin mir sicher, Sie haben jetzt wieder Ihr Leben durch diese Treppenstufen um 3 oder 4 Minuten verlängert und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgebeugt und der Schlumpf verfettet. Also von daher keine Anfechtung. Ich will aber gar nicht sagen, das soll man nicht mit moralischen Kategorien überbewerten, also als Theologe vielleicht, aber als Politiker nicht. So, ich glaube, das ist ganz natürlich, der eine hat an der Stelle persönliche Vorlieben, wo man sagt, da kann ich nicht verzichten, was weiß ich, der Urlaubsflug ins Mittelmeer, den man nicht aufgeben möchte. Der andere sagt, also ich kann mir alles vorstellen, ich wohne in der kalten Wohnung bei 5 Grad, aber ohne meinen Mercedes kann ich nicht leben, auch recht. Also es gibt da so viele Entscheidungen, dass man ruhig auch ein paar unökologisch treffen kann. Niemand von uns schafft es in der technischen Umwelt, in der wir uns alle bewegen, da perfekt zu sein, ich auch nicht. Wenn ich nur angucke, was ich dienstlich mittlerweile für Fliegerei durch halb Europa hinter mich bringe, das geht auf keine Kuhhaut. Ich war im April war ich in Florida, um einen Umweltschutzpreis für Tübingen entgegenzunehmen. Die Bedingung war, dass der OB kommt, sonst kriegt Tübingen den Preis nicht. Ja, was machst du jetzt da? Sagst du dann, das ist ja unökologisch, dann lasse ich den Preis in Florida oder fliegst hin? Bin natürlich hingeflogen. Das Gute ist dann wieder, dass die Stadt Tübingen für alle solche dienstlichen Flüge eine sogenannte Kompensationsmaßnahme finanziert, also Ablasshandel wäre das, glaube ich, theologisch.
Aber der beste Ablasshandel, ja, den es
gibt. Das heißt, wir zahlen dann dafür, dass anderswo ein Wald gepflanzt wird oder eine Solarküche gebaut.
Damit sind wir schon bei einem ganz, ganz großen Thema der Zukunft, das Thema Mobilität. Und ich denke, das geht ja weit über Fragen von schwäbischen Befindlichkeiten hinaus, die uns natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr bewegt haben und auch sicher weiter bewegen. Ökologie der Zukunft, entwerfen Sie mal ein Bild, wie eine intelligente Ökologie der Zukunft im Blick auf Mobilität in Tübingen und Umgebung. Man muss ja nicht gleich zu groß machen. Darf gern bis Nagold reichen, darf auch bis Stuttgart reichen, warum nicht, wie die aussehen könnte.
Sie meinen, intelligente Mobilität in Stuttgart ist noch möglich?
Ich halte das für absolut möglich. Da war auch viel Intelligenz, aber halt auch viel Dickköpfigkeit im Spiel. Ist mein Eindruck.
Ja gut, also bevor wir das Thema wieder aufmachen, dann bleiben wir lieber in Tübingen. Also ich glaube, ganz maßgeblich wird sich die Mobilität verändern durch elektrische Antriebsmittel, aber weniger beim Auto, weil das auf absehbare Zeit noch zu teuer ist, sondern vor allem beim Fahrrad. Ich bin jetzt gerade beim Herfahren von so einem, ich würde sagen, 75-Jährigen überholt worden am Berg. Ja, Da guckst du natürlich nach rechts und dann ist da der Akku. Gell? Dann ist man wieder entspannt für sich selber. Aber das ist möglich. Also Sie alle können schneller als ich nach Tübingen mit dem Fahrrad fahren. Sie müssen sich halt so ein Pedelec besorgen. Und das macht riesig Spaß. Das ist jetzt für den Freizeitverkehr mittlerweile ganz gut etabliert. Aber heute Morgen, als ich Schuh gekauft habe, sagt mir die Verkäuferin, auch die Eigentümerin, ich fahre jetzt übrigens auch mit dem Fahrrad ins Geschäft. Dann sage ich, ja, das ist ja toll. Und dann sagt sie, ja, macht da richtig Spaß. Ich habe mir ein Pedelec gekauft, ich wohne auf dem Berg. Früher ging das nicht und jetzt gar kein Problem, auch den Berg hochzufahren. Entfernungen bis 10 Kilometer ist man schneller als mit dem Auto. Und es kostet praktisch nichts. Also sie fahren dafür 10 Strom, 100 Kilometer. Das ist einfach eine ganz andere Form der Fortbewegung. Und ich glaube, dass sich das durchsetzen wird. Also dass wir in 10 Jahren vielleicht doppelt so viel oder dreimal so viel Radverkehr, vor allem in Kurz- und Mittelstreckendistanzen sehen werden als heute. Wie man ja sieht, das Wetter ist meistens eh schön. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass an 10 Tagen im Jahr der Berufsverkehr wirklich bei strömendem Regen stattfindet. Ja, für die 10 Tage findet sich aber eine andere Lösung. Ansonsten ist das bei uns mit dem Wetter ganz passabel. Wenn das ein Großtrend ist, der gerade erst anfängt, dann braucht man natürlich mehr Radwege, die müssen breiter sein, da werden höhere Geschwindigkeiten gefahren, da wird nicht irgendwie ein Meter auf dem Gehweg platziert sein, da wird man viel ändern müssen. Und ich glaube, dass man in Zukunft vor allem viel flexibler nach Fahrzweck entscheiden wird, was benutze ich denn jetzt. Also man wird nicht mehr so häufig wie heute ein Auto kaufen, was kein Fahrzeug ist, sondern ein Stehzeug. Also im Durchschnitt fährt der Auto 50 Minuten am Tag, 23 Stunden und 10 Minuten stets. Ist nicht gerade sehr effektiv. Wenn man das besser organisiert, Car2Go ist das in Ulm, Teilauto in vielen anderen Städten bei uns, dann wird halt das Auto hingestellt und der Nächste kann es benutzen. Und zwar ab dem Moment, wo es abgeschlossen ist. Und der Rest macht's Internet und auf ihrem Handy ist halt, wenn sie guckt, wo ist das nächste Auto, ist der Punkt und da gehen sie hin. Also mit moderner Informationstechnik wird man da viel flexibler sein und wenn man dann ein Auto braucht, ist immer eins da. Wenn man keins braucht, dann wird nicht der Parkplatz zugestellt.
Damit müsste man ja aber wahrscheinlich dem Schwabes Heiligsblechli ein bisschen austreiben, oder?
Nein, im Gegenteil, man muss es sozusagen kultivieren. Es ist dann das ist ja fast noch besser. Ja. Das heilige Blechle, das dann, gerade wenn man es braucht, nicht da ist, wird ersetzt durch das sozusagen allgegenwärtige Blechle. Das ist ja noch besser als das Heiligsblechle. Also man hat immer ein Auto, aber wie gesagt, nur wenn man es braucht. Ich glaube, das ist eher eine Denkfrage. Und gerade bei jüngeren Leuten stellt man fest, dass die da sehr interessiert dran sind. Das ist einfach viel flexibler. Das, denke ich mir, wird eine große Rolle spielen. Also Autonutzung ja, aber nur dann, wenn man es braucht. Und dann werden wir natürlich öffentliche Verkehrsmittel, da wird man nicht wie heute vorm Automaten stehen und gucken wie eine Kuh, wie man da jetzt zur Fahrkarte kommt, sondern dann wird es halt übers Handy wird's abgerechnet, man geht durch und dann ist der Rest erledigt. Mehr muss man nicht machen und am Ende kommt die Monatsrechnung oder man hat eine Flatrate, eine Mobilitätsflatrate, mit der man überall fahren kann. Das versuchen wir gerade in Tübingen. Kostenlosen Nahverkehr, was natürlich nicht stimmt, sondern wir sagen, das könnten auch alle vorher über die Steuer bezahlen und dann brauchen wir die ganze Kugel voll mit Tickets nicht mehr. Also da glaube ich, dass die Verknüpfung mit der Informationstechnik und die technischen Verbesserungen der umweltfreundlichen Verkehrsmittel in Verbindung mit dem Auto, es wird nicht ohne Auto gehen, das Auto wird nur anders eingesetzt, dass die zu einem ganz anderen Mobilitätsverhalten führen als heute.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, Ökologie der Zukunft. Das ist die Frage, was wir essen. Sie haben es schon an einer Stelle kurz gestreift. Ich denke, das ist ja eine Riesenfrage, endgültig noch jenseits der Mobilität. Eine Frage, die uns praktisch jeden Moment bewegt und die uns erst recht auch mit der ganzen Welt vernetzt, mit den ganzen Strömen. Auch da ein paar kleine Schneisengedanken, wo Sie sagen, so könnte ich es mir vorstellen, will mal ein paar Sachen in die Runde werfen. Die einen sagen ja, ja, also im Blick auf Ernährung, lasst uns produzieren und eigentlich auch viel mehr in den energetischen Bereich hineingehen, lasst uns doch auch mit diesen Dingen alles wirtschaften und heizen. Und die anderen sagen, ich habe es heute wieder, glaube ich, im Schwarzwälder Boden gelesen, eine Steuer auf Fleisch, das wäre was. Eine Steuer auf Fleisch, sodass man die Möglichkeit hat, diese ökologische Rampensau-Fleisch ein bisschen einzudämmen. Was denken Sie?
Ich denke, dass das Thema kommen wird, aber dass es zu früh ist. Also ich rede offensiv nicht drüber, sondern ich informiere Leute viel lieber über energiesparende Heizungspumpen und über LED-Lampen und was es alles gibt, weil das alles Dinge sind, wo man emotional leichteren Zugang hat. Also es gibt Leute, die hängen an ihrer Kühltruhe, die 30 Jahre alt ist, aber die allermeisten sind bereit einzusehen, dass es besser ist, die abzuschalten und eine neue zu kaufen, wenn die nach 3 Jahren mehr Strom verbraucht hat, als die neue kostet, die alte. Das kann man irgendwie den Leuten vermitteln. Wenn man ans Essen geht, dann kann man, glaube ich, über Genuss durchaus argumentieren und sagen, so ein Bio-Schnitzel schmeckt besser als das, was es irgendwie aus der Resteverwertung beim Aldi gibt. Jedenfalls sind da viele ansprechbar. Aber der Punkt, den Sie jetzt ansprechen, den habe ich zwar im Kopf, und zwar schon seit fast 20 Jahren aus dem Studium, weil ich da aus wissenschaftlichen Gründen drüber gestolpert bin, mir viel drüber Gedanken gemacht habe, aber ich glaube noch nicht, dass die Zeit reif ist, darüber zu reden aus ökologischen Gründen. Also worüber müsste man reden? Man kann sagen, je nachdem, ob es jetzt Huhn, Kuh oder also Rind oder vielleicht auch Lamm ist, was man nimmt, so in der Größenordnung zwischen 5 und 9 Menschen können von einer bestimmten Fläche vegetarisch leben oder eine Person von der gleichen Fläche durch Fleischverzehr. Ja, also die Umwandlung durch das Tier, das Tier muss ja selber auch leben, führt dazu, dass man von der Energie aus Weizenanbau, leider ist ja Tierfutteranbau tatsächlich oft Lebensmittelanbau pur, dass man davon 7 oder 8 Leute ernähren könnte, wenn man das vegetarisch macht. Das ist im Moment kein echtes Problem, weil wir heute noch keinen Nahrungsmittelmangel im globalen Maßstab haben. Wir haben nur ein Verteilungsproblem. Schlimm genug, dass manche hungern und anderen viel zu viel zu essen haben, aber es gibt noch kein absolutes Problem. Es sieht aber danach aus, dass wir eins kriegen, denn wir haben jetzt heute halt 7 Milliarden Menschen. Wir werden in 40 Jahren 9 Milliarden Menschen sein. Und es gibt immer mehr Menschen, die auf Fleisch umsteigen. Also noch ist nur eine kleine Minderheit der Menschen Fleisch, wahrscheinlich etwa 2 Milliarden von den 7 essen wirklich sehr viel Fleisch und die anderen 5 Milliarden kaum oder gar nicht. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dass 3 oder 4, sagen wir mal 3-mal so viele Menschen wie heute auf Fleisch umsteigen, dann heißt es, dass deren Nahrungsmittelbedarf, wenn man mal den Faktor 5 ansetzt, 3 mal 5, 15 mal größer ist als das, was heute weltweit an Fleischkonsum überhaupt verzehrt wird. USA, Europa. Und da sehen Sie, das ist so ein Riesenhebel, dass wir dann in ein echtes Knappheitsproblem kommen. Das heißt, wir werden in 30 oder 40 Jahren Diskussionen haben, ob es ethisch vertretbar ist, Fleisch zu essen, weil man wirklich damit anderen die Möglichkeit, sich zu ernähren, nimmt. Und das ist natürlich eine ganz andere Diskussion als heute noch, wo ich sagen kann, ja, das wird dann ein bisschen höherer CO2-Ausstoß, was wohl so ist, Methan bei den Rindern und so. Das ist irgendwie nicht das Gleiche, wie anderen Menschen das Essen wegzunehmen. Und die Diskussion, die wird sehr hart und es wird drastische Umstellungen erfordern. Aber das heute sozusagen vorausschauend zu verlangen und zu sagen, jetzt essen Sie mal bitte kein Fleisch, damit das Problem in 20 Jahren nicht entsteht, das ist fast nicht zu machen, weil sich da jeder persönlich so angegriffen fühlt, dass ich glaube, da kann man allenfalls ethisch appellieren. Es gibt ja Vegetarier, man kann appellieren und sagen, also es ist gar nicht gesund, jeden Tag Fleisch zu essen. Würden Sie mal 2, 3 Tage vegetarisch essen, ginge es Ihnen medizinisch besser. Ist erwiesen, gibt es keinen Zweifel dran. Wir essen zu viel Fleisch, an die 100 Kilo ist der Deutsche pro Jahr. Also das sind 300 Gramm am Tag. Ist immer ein schönes, großes Schnitzel. Das kann nicht gesund sein. So sind wir nicht aufgewachsen in der Evolution. Aber ich spreche es nur auf eine solche Frage an, wie Sie es gerade machen, weil ich ganz offen den Eindruck habe, das ist noch tabu. Also zu sagen, Fleischverzehr ist nicht vertretbar. Traue ich mich jetzt als Politiker, nicht als Mensch, ja, aber als Politiker ist mir das noch eine Spur zu viel.
Ökologie der Zukunft, da gehen wir ja an allen großen Themen quasi wie geschwind im Schnellflug vorbei. Thema Ernährung, Thema Wasser. Manche sagen, die Zukunft, wenn es dann den ganz, ganz großen Streit global geben wird, die wird noch viel mehr als um das Thema Fleisch und Pflanzen, um das Thema Wasser gehen, um das Thema sauberes Wasser, um die Frage, wie viel Energie braucht es, um sauberes Wasser zu erzeugen und wer alles verschmutzt, welches Wasser zu welcher Zeit und mit welchem Unrecht das damit verbunden ist. Haben Sie das und wenn ja, wie im Blick? Weil hier scheint es ja kein Thema zu sein. Wir sitzen hier an 2 Flüssen und.
In der Tat, es ist hier auch kein Thema. Insbesondere durch die Bodenseewasserversorgung sind wir sehr sicher. Also da brauchen wir uns jetzt hier um unsere Region keine Gedanken zu machen, auch bei veränderten Klimaverhältnissen. Und es ist nicht effektiv, Wasser aus dem Bodensee, sagen wir mal, in die Sahara zu pumpen. Also da kann man auch anders als beim Fleisch nicht sagen, da gibt es eine globale Vernetzung, sondern das ist immer regional zu sehen. Ich bin da ehrlich gesagt optimistischer als bei der Ernährungsfrage. Warum? Bei der Ernährungsfrage ist halt einfach das Limit, dass wir einen Globus haben und fertig. Es gibt keinen zweiten. In Reserve und mehr Fläche als die Erdoberfläche hat, gibt es auch nicht. Und man kann zwar mit Düngemittel und Spritzmittel immer noch was machen und mit Gentechnik vielleicht auch, und da gab es auch Erfolge in den letzten Jahrzehnten, aber das ist begrenzt. Das geht nicht ewig. Von daher ist für mich da diese Verteilungsfrage, die ich gerade angesprochen habe, die objektive Knappheit an Nahrungsmitteln, die halte ich für sehr schwerwiegend. Mit Wasser ist es ein bisschen anders. Wasser gibt es genug. Die Ozeane sind quasi unerschöpflich. Die Frage ist nur, kriegt man es sauber zum Verbraucher? Das ist aber ein rein technisches Problem, also kein Mengenproblem, und führt letztlich zurück auf die Energiefrage. Überall da, wo ausreichend Energie zur Verfügung steht, gibt es ausreichend Wasser. Das heißt, wenn die Solartechnik, die im Moment immer so geschupfen wird, weil sie so viel kostet, dafür, dass sie unsere Zukunft rettet, wenn die sich wirklich durchsetzen, da bin ich fest davon überzeugt, dann wird es in 30 oder 40 Jahren, gerade in den Ländern, in der Regel ist dort Wassermangel, wo es sehr heiß ist, wird es in 30 oder 40 Jahren über solare Energie gelingen, sauberes Wasser herzustellen und zu verteilen. Und damit lässt sich das Problem lösen, vorausgesetzt, man macht sich nicht mit Kriegen alles kaputt. Das ist dann aber ein sehr menschliches Problem. Da, wo Kriege sind, leiden die Menschen.
Damit sind wir bei dem Stichwort Energiewende, regenerative Energie, Solar, Wind, Wasser. Da sollten Sie auch ein paar Sätze dazu verlieren, auch wenn das natürlich in aller Kürze total schwierig ist, jetzt große Linien zu zeichnen. Aber Sie haben ja schon eine angesprochen, Solarfirmen, die jetzt Konkurs gehen. Warum gange die eigentlich Konkurs? Muss ich das verstehen, warum das so ist?
Ja, das kann man schon verstehen. Wir haben vor 10 Jahren in Deutschland diese Photovoltaikindustrie aufgebaut durch das erneuerbare Energiengesetz, und wir haben dabei aber einen Fehler gemacht. Ja, anders als zum Beispiel die Italiener haben wir darauf verzichtet, eine Regelung zu erlassen, woher die Produkte kommen. Man hätte durchaus die Chance gehabt, sogenannte Local Content Regelungen zu haben, dass von der Förderung, die wir ja alle über unseren privaten Geldbeutel bezahlen, also jeder von uns zahlt einige Euro Umlage für den Ökostrom, dass von dieser Förderung nicht jeder profitieren kann, sondern dass das im Land bleibt. Das ist für mich auch nicht unfair, weil es gibt ja eigentlich gar keinen Anreiz, wenn das Geld alles abfließt, dass das überhaupt jemand macht. Also jetzt haben wir das als Deutsche sehr erfolgreich getan, aber an und für sich ist das ökonomisch unlogisch, wenn andere davon profitieren, selber dann mehr zu bezahlen. Das macht eigentlich niemand. Und deswegen finde ich, solange wir das fördern, hätten wir sehr wohl das Recht gehabt, dann auch eine Local-Content-Regel zu erlassen. Das haben wir nicht gemacht. Und was ist passiert? In der Finanzkrise hatten die deutschen Firmen kein Kapital mehr. Der chinesische Staat hat die dortigen Firmen großzügig unterstützt. Und die technische Entwicklung geht so schnell, dass nach 3-4 Jahren Fertigungsketten entstanden sind, die mit dem gleichen Aufwand 3- oder 4-mal mehr Photovoltaikzellen produzieren können, entsprechend günstiger sind. Das heißt, die deutsche Industrie ist auf dem Stand vor der Krise 2008 stehen geblieben, hat nicht mehr investiert, und die Chinesen haben munter neue Fertigungsstraßen gebaut. Und dann jetzt 2-3 Jahre nach der Finanzkrise sind die so viel billiger, bei fast gleicher Qualität, dass unsere keine Chance mehr haben. Und deswegen gehen die ganzen Produktionsanlagen jetzt nach China. Die Amerikaner haben das auch erkannt und vor 4 Wochen Einfuhrzölle erlassen, und zwar drastisch, 25% und mehr, um die heimische Industrie dort zu schützen. Das trauen wir uns nicht, und das war, glaube ich, der Hauptgrund für diese Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass die Photovoltaikentwicklung an sich falsch war, denn immerhin die Hälfte der Wertschätzung bleibt trotzdem in Deutschland über die Monteure, also bauen tun es dann in der Aufbauen tut es in der Regel auch die heimischen Handwerker, und über die Wechselrichter, da haben wir bisher noch keine entsprechende chinesische Konkurrenz. Also das sind die Geräte, die aus dem Strom, der von der Solarzelle kommt, dann geeigneten Strom für unser Stromnetz machen. Das sind die sogenannten Wechselrichter, die kommen bisher eigentlich fast alle aus Deutschland, werden auf den Weltmarkt verkauft, sodass die Hälfte von der Wertschöpfung noch bei uns ist. Zu teuer ist auf Dauer meiner Meinung nach nicht. Im Gegenteil, die Solarzellen sind jetzt so günstig, dass man bereits sagen kann, eine Solaranlage auf dem Dach produziert billiger, als sie von der NBW den Strom aus dem Netz bekommen können. Also für Haushaltsstrom ist es bereits konkurrenzfähig, und es geht weiter nach unten. Man rechnet damit, dass in 3 bis 4 Jahren auf breiter Front Solarstrom billiger ist als Strom aus dem Netz. Und dann können Sie alle ausrechnen, was passiert. Da braucht es keine Förderung mehr. Das eigentlich fast schon gelaufen, die Förderphase, sondern ab da verbilligt der Strom aus den Solarzellen tatsächlich dann die Stromrechnung und dann, denke ich, kommt eigentlich erst der richtige Boom.
Also das heißt, Solarstrom wird sich breit durchsetzen, Förderungen in diesem Sinn sind dann nicht mehr nötig.
Exakt, so war es auch immer gemeint, es sollte eine Anschubförderung zur Entwicklung der Technologie sein und es hat besser funktioniert, als die meisten vorhergesagt haben.
Was und wie halten Sie es mit dem Wind, der gute, gute Wind und natürlich die großen Bahnen, die es dann braucht, um diese ganzen Dinge herüber und hinüber zu transferieren? Sehen Sie darin auch viel Zukunft? Gern auch ein Wort zum Thema Offshore an der Stelle.
Also ich bin selber mit Offshore beschäftigt. Morgen in Karlsruhe habe ich wieder eine Aufsichtsratssitzung. Ich habe diese Technik mittlerweile sehr intensiv studiert. Sie funktioniert, sie ist aber bereits heute teurer als Solarstrom. Also wenn man immer schimpft, Solarstrom sei so teuer, dann muss man ehrlicherweise sagen, der Windstrom, der 100 Kilometer vor der Nordseeküste erzeugt wird, ist noch teurer. Dafür hat er aber andere Eigenschaften. Das heißt, der Wind lebt dort 4000 Stunden im Jahr, Solarstrom hat man so ungefähr 1000 Stunden im Jahr. Also man hat wesentlich längere Zeiten, in denen Strom zur Verfügung steht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Die Sonne scheint so wie heute halt unter Umständen mal, putzelt sie richtig 2-3 Tage und dann ist 3 Tage bedeckt und dann kommt so gut wie nichts raus aus den Anlagen. Der Wind ist etwas verlässlicher auf hoher See und von daher ist der höhere Preis vielleicht auch gerechtfertigt. Was jetzt das Anblicken von Windkraftanlagen geht, ich meine, das ist das einzig relevante Thema. Es gibt noch so ein paar Nebenthemen. Es kommt vor, dass Vögel von Windkraftanlagen geschreddert werden, das trifft zu. Aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wesentlich mehr Vögel durch den Autoverkehr sterben als durch Windkraftanlagen, und zwar tausendfach mehr. Deswegen kommt auch niemand auf die Idee, Autos stillzulegen, weil da halt mal ein Vogel an der Windschutzscheibe kaputt geht. Tut mir leid, das gehört mit zur technisierten Gesellschaft. Ist nicht schön, aber lässt sich nicht ganz vermeiden. Der Hauptpunkt, der Hauptkritikpunkt ist der Anblick. Und da bin ich eigentlich ganz nüchtern und sage, wenn wir eine Industrienation bleiben wollen, dann müssen wir halt auch den Anblick von Anlagen zur Erzeugung von Strom aushalten. Und wenn in 50 Jahren etwas Schöneres erfunden wird, wobei manche Leute die Windanlagen auch schön finden, da kann man aber drüber streiten, dann baut man das Windrad wieder ab und dann ist eigentlich nichts übrig, weil die 100 Quadratmeter Grundfläche, die kann man wieder renaturieren und das war's. Und das halte ich doch im Vergleich zu den Alternativen, also entweder jede Menge CO2 in die Atmosphäre zu hauen oder also Kohle und Öl zu verbrennen oder Atomkraftwerke zu betreiben, wo man auch in 1000 Jahren noch nicht weiß, was man mit dem Müll machen soll, halte ich das jedenfalls für das kleinere Übel und deswegen halte ich es auch aus, ein Windrad anzugucken, selbst wenn es nicht so weit weg steht. Ich hätte sogar gern welche auf der Gemarkung der Stadt Tübingen, wir prüfen es gerade. Ärgerlicherweise sind wir im Schatten vom Schwarzwald. Sie hier können so viel Windstrom machen, dass für uns fast kein Wind übrig bleibt.
Tja, da gibt es doch manches, was wir Tübingen voraus haben, aber das dazu vielleicht später nochmal. Wir sind ja gerade, denke ich, doch im Gesamten mitten in diesem Energiewende-Diskussion auch stärker eingestiegen und auch stärker in eine Richtung unterwegs, die Sie sicher grundsätzlich befürworten. Jetzt gibt es ja manche, die sagen, ja, aber es wird so eine Zeit geben, da wird dann doch mal der Strom knapp werden. Da kann es sein, Sie kommen abends um 10 nach Hause im Winter und weil es halt gerade keinen Strom gibt, ist dann Ihre Heizung doch nicht an.
Ja, das gibt es vor allem, wenn man gerade in Japan ist. Ja, das gibt es dann, wenn mal tatsächlich was passiert mit den Atomkraftwerken. Und das Risiko für eine Industrienation, das kann man in Japan jetzt gerade wirklich sehen. Also nicht nur für die Menschen, die direkt betroffen sind von der radioaktiven Wolke, sondern Japan lebt seit einem Jahr im Ausnahmezustand mit ständigen Stromabschaltungen. Und deswegen glaube ich, für Energiesicherheit ist nichts wichtiger als für dieser Risiko, Technik wegzukommen. Denn eins ist auch klar, wäre in Deutschland sowas passiert, hätten wir sofort alle anderen stillgelegt, ob die jetzt tun oder nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wird keiner mehr sagen wollen, wenn in Hamburg das Atomkraftwerk explodiert, naja, dann lassen wir halt Neckar-Westheim weiterlaufen. Das wird nicht so sein. Also ist gut, wenn wir die Dinger ausschalten, bevor eins davon wirklich appariert. Die Frage der Energiesicherheit ist im Moment eigentlich nur eine der ökonomischen Steuerung. Also technisch gibt es kein Problem. Es gibt im Wesentlichen zwei Schwierigkeiten. Die eine Schwierigkeit besteht schlicht darin, dass neue Kraftwerke sich nicht lohnen. kann ich jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender von zwei Gesellschaften, die mit Energieerzeugung beschäftigt sind, der Stadtwerke Tübingen und einer Windstrom-Projektierungsgesellschaft, sehr klar sagen. Es gibt eine Reihe von Gaskraftwerksprojekten, die derzeit auf Eis liegen, weil sie sich nicht rechnen. Das kann die Politik aber ändern. Also wenn die Politik sagt, wir zahlen einen Aufpreis dafür, dass Kraftwerke gebaut werden, weil wir Energiesicherheit brauchen, dann werden die gebaut. Das ist relativ simpel. Und dass das nicht passiert, liegt halt daran, dass in Berlin seit der Ausrufung der Energiewende, wie ja jetzt auch die Kanzlerin zugegeben hat, kaum mehr was vorankam. Also da muss man sich jetzt halt mal zu Entscheidungen durchringen. Und das andere Problem ist die Speicherung der erneuerbaren Energien. Das wird jetzt langsam eins. Bisher war das noch nicht wirklich eins, aber das wird jetzt eins, weil wir immer mehr Phasen haben, wo mehr erneuerbarer Strom erzeugt wird, als gebraucht wird. Und das ist ja ziemlich jämmerlich, wenn man den Strom sozusagen wegwerfen muss. Und diese Phasen gibt es jetzt zunehmend, vor allem bei Nacht, wenn sehr viel Wind an der Küste weht. Dann gibt es in Deutschland nicht genügend Stromabnehmer für den Strom, der erzeugt wird. Und dafür wäre es eigentlich ideal, wenn man Speichertechniken zur Verfügung hätte. Die gibt es durchaus, aber bisher auch nur in völlig ungenügendem Maßstab. Zum Beispiel könnte man über Windstrom Erdgas erzeugen und in die großen Erdgaskavernen einspeichern. Es gibt da heute schon Vorratsspeicher, die reichen für 3 oder 4 Monate Stromversorgung in Deutschland, wenn man die dann wieder über Gaskraftwerke verstromt. Also die Technik ist verfügbar, man müsste sie jetzt halt wirklich im großen Stil einsetzen und da fehlen die politischen Entscheidungen.
Vielleicht ist es auch noch an der einen oder anderen Stelle so, dass Sie noch einen gewissen Reformstau sehen im Blick auf Ökologie der Zukunft. Ein paar Themen haben wir jetzt ja gestreift. Gibt es noch eine Herausforderung, wo Sie sagen, für Ökologie der Zukunft, das müsste unbedingt noch benannt werden, da werden noch wichtige Entscheidungen fallen in den nächsten Jahren?
Ja, weil ich ja vermute, dass hier viele gute schwäbische Hausbesitzer sind. Sind hier schwäbische Hausbesitzer?
Natürlich.
Gut. Wobei das im Schwäbische ja so ist, dass man auf keinen Fall zugibt, dass man Geld hat, aber man möchte auch nicht, dass die andere glauben, dass man Geld hat. Also das ist ja so die...
Ja, das ist ja jetzt ja auch
nach. Gell? Ja, das möchte man auch nicht, dass die wirklich denken, man hätte Geld, aber zeigen tut man es auch nicht. Also das ist eine schwäbische Mischung und mit den schwäbischen Hausbesitzern bin ich sehr gern im Gespräch, weil die schwäbischen Hausbesitzer sind zugleich die größte Chance und das größte Hindernis für die Energiewende bei uns im Ländle. Warum? Man muss sich klar machen, dass, anders als die meisten denken, nicht die Industrie für alles verantwortlich ist, was mit Energieverbrauch zu tun hat, sondern dass so etwa 40% der CO2-Emissionen letztlich in unseren Häusern entstehen. Vor allem natürlich durch Heizung, auch durch Stromverbrauch. Und ich glaube, wenn man über Ökologie der Zukunft spricht, dann muss man wirklich über die Modernisierung der bestehenden Gebäude sprechen. Gerade der schwäbischen Einfamilienhäuser. Und da erlebe ich dann oft, dass die Leute mir sagen, ja, das lohnt sich für mich nicht mehr. Ja, jetzt wohne ich da schon 30 oder 40 Jahre und was soll ich da jetzt noch was machen lassen? Das geht auch, hebt auch so noch, was es auch tut. Aber man kann heute sagen, dass ein Haus, das vor 1980 gebaut wurde, problemlos so modernisiert werden kann, dass es 3/4 seines Energieverbrauchs einspart. 3/4. Und das bräuchten wir. Also wir haben derzeit eine Sanierungsrate von etwas über 1%. Das heißt, bis alle Häuser saniert sind, vergehen 100 Jahre. Und dann ist der Klimawandel leider vorbei. Und wir sollten dahin kommen, dass wir vielleicht 4% aller Häuser pro Jahr sanieren. Also 4-mal mehr als derzeit saniert werden. Es ist ein bisschen besser geworden, so Richtung 1,5%, aber immer noch viel zu wenig. Und da wäre es ganz wichtig, dass jetzt in Berlin auch mal Entscheidungen getroffen werden, dass man das steuerlich besser abschreiben kann. Weil bisher ist das ganz mies. Man hat jetzt bei den Mietobjekten ein bisschen was gemacht, aber für Hauseigentümer ist da steuerlich bisher kaum ein Anreiz. Das sollte man meiner Meinung nach tun, um das voranzubringen. Das ist ein ganz großes Thema und wir versuchen das auch in Tübingen mit einer Vorbildfunktion der öffentlichen Gebäude. Da haben wir mittlerweile beim städtischen Wohnungsbestand diese 4% Sanierungsquote erreicht. Wir haben es vervierfacht in den letzten 5 Jahren. Und das Schöne ist, dass es sich dann nachher auch besser wohnt. Also zurückkommen auf die Frage, lohnt sich das noch für mich? Ja, gerade im Alter ist ja vielleicht doch auch die Wärmefrage, da ist man sensibler für Wärme als so als junger Hüpfer, ganz wichtig. Und ein modernisiertes Haus hat keine kalten Wände mehr mit 10 oder 12 Grad, sondern da sind dann immer 18 Grad an der Innenwand. Sehr viel besseres Wohnklima, es zieht nicht mehr und man hat dann möglicherweise sogar noch Schutz von oben, weil man ja wohlgefällig dem Himmel zugewandt etwas Gutes tut für das Klima.
Auf jeden Fall, ich erinnere mich da an ein Programm, das wir auch im evangelischen Kirchenbezirk aufgelegt haben, wo es gerade um die energetische Sanierung auch unserer Häuser geht. Genau, wird dann auch zertifiziert und eben auch mit den entsprechenden Anreizen versehen, wo man dann sagt, an der Stelle, wenn gerade im Blick auf Untersuchungen wird ja dann auch klassifiziert, welche investiven Maßnahmen, welche wirklich auch guten Folgen haben und wo man an der Stelle etwas direkt tun kann, das ist schon etwas wert.
Ich habe ein ganz tolles Programm. Ich habe so einen grünen Gockel in meinem Büro, habe den geschenkt gekriegt, als ich bei einer Kirchengemeinde war und habe dann festgestellt, manche von denen meinen, das sei ich, der grüne Gockel.
Ja, hier in der Runde, nebst den Häusesbewohnern, sind viele, die, wenn sie von hier weggehen, ja, auf jeden Fall, wir alle hinterlassen unsere ökologischen Fingerabdrücke. Geben Sie uns mal noch 2, 3 Tipps, wie wir heute und morgen relativ zügig ökologisch etwas Gutes tun können.
Also der Tipp, den ich immer am liebsten gebe, ist der, mal in den Heizungskeller zu gehen und nach der Heizungspumpe zu suchen. Wer von Ihnen kennt die eigene Heizungspumpe im Keller schon persönlich? War schon mal dort, hat sie anguckt. Ah, immerhin so ungefähr 5 bis 10. Und wer ist sicher, dass Sie eine drehzahlgesteuerte Hocheffizienzpumpe im Keller haben? 1, 2, 3, 4. Das sind jetzt 4 von 100, schätzen wir mal. Also 6, 7%. Also nicht so viele. Gut, da gibt es also noch Potenzial. Dann erzähle ich Ihnen das geschwind. Fast immer ist es so, dass Sie im Haus heute nicht mehr mit Kachelofen heizen, sondern dass Sie da eine Zentralheizung haben, wo irgendwo im Keller die Wärmequelle sitzt und dann wird Wasser rumgepumpt zu den Radiatoren. Ist bei Ihnen wahrscheinlich auch so. Die wenigsten haben noch Gaseinzelheizung oder sowas. Also wenn das der Fall ist, dass bei Ihnen mit Wasser geheizt wird letztlich, das gepumpt wird zum Heizkörper, dann heizen Sie auch mit Strom. Das wird Sie jetzt erstmal überraschen, aber natürlich muss man das Wasser pumpen und das macht man mit Strom. Also selbst wenn Sie Gasheizung haben, heizen Sie dann mit Strom. Und da ist es so, wenn Sie da in den Keller gehen und mal das Typenschild abschreiben, wenn Sie Internet haben, dann geben Sie das mal ein bei Google, was da dabei rauskommt. Sonst vielleicht doch zum Handwerker gehen, da werden Sie fast immer feststellen, dass die Pumpe, die bei Ihnen im Keller arbeitet, dass die starr ist. Das heißt, die pumpt immer mit voller Leistung, so als wäre dauernd sibirischer Winter. Weil es soll ja auch, wenn es 30 Grad minus hat, in der Wohnung noch warm sein. Aber meistens hat es nicht 30 Grad minus, aber bei 5 Grad muss die Heizung schon laufen. Und deswegen gibt es eine gar nicht so neue Erfindung, nämlich Pumpen, die einfach abhängig vom Wärmebedarf ihre Leistung regulieren, mal mit 2, mal mit 70 Watt, je nachdem was gebraucht wird. Und wenn man dann noch vom Motor her dann einen energiesparenden Motor benutzt für die Pumpe, dann kann man so 70-80% vom Heizstrom einsparen. Und das ist sehr relevant, weil diese Pumpen ja sehr lange laufen, 4.000-5.000 Stunden im Jahr. Und damit sind die normalerweise der größte Stromverbraucher im Privathaushalt. Also Kühlschrank und Fernseher und was Sie alles haben, können Sie alles vergessen. Der größte Stromverbraucher ist dieses Ding, ist etwa so groß, was bei Ihnen im Keller die ganze Zeit pumpt. Und deswegen ist also mein Tipp, wenn Sie jetzt heute Abend sich fragen, was können Sie noch machen, in den Keller gehen, dieses Typenschild abschreiben, gucken, ob es auch eine alte Pumpe ist. Und wenn es eine veraltete Pumpe ist, sofort der Handwerker bestellen und sagen, Sie wollen eine Hocheffizienzpumpe mit Energieeffizienzklasse A. Ja? Und der wird dann erstmal, wenn es ein schlechter Handwerker ist, wird er sagen, die du doch noch, machen sie nichts, dann sagen sie danke, hole mir einen anderen. Und wenn es ein guter Handwerker ist, wird er sagen, jawohl, machen sie das. Denn nach 3 oder 4 Jahren ist die Rechnung für den Handwerker und fürs Material wieder drin durch die Einsparung beim Strom. Und dann haben sie nebenbei noch fast 10% von ihrer CO2-Emission aus der Stromerzeugung reduziert. Es gibt etwa 17 Millionen von diesen Pumpen in Deutschland und wenn man die alle austauschen würde, könnte man 2 Atomkraftwerke sofort einsparen, ohne 1 Euro drauf zu zahlen. Trotzdem passiert da gar nichts. Ist vollkommen verrückt, aber Sie können das überprüfen, also ich habe das nicht erfunden. Die Stadt Tübingen hat mittlerweile 500.000 Euro ausgegeben, um jede einzelne Pumpe in städtischen Gebäuden auszutauschen. Und es gab nicht eine einzige, die schon modern war. Es war alles altes Klump Wir sind sogar so weit gegangen, einen Wettbewerb auszuschreiben in der Stadt. Wer die älteste Pumpe daherbringt, kriegt eine neue. Und da kam dann eine Frau, die hat eine Pumpe daherbracht, die war 8 Jahre älter als ich und hat immer noch funktioniert. Ja. Hoffentlich erreiche ich das Alter dieser Pumpe noch. Die Pumpe ist jetzt ausgetauscht und da wird jetzt Energie gespart. Das wäre das Erste. Das Zweite erzähle ich kürzer und geht schneller. Kühlschrank angucken, gleiches Prinzip. Wenn der älter ist als 10 Jahre, kaufen Sie eine neue. Der alte ist leider so ineffizient, dass er dreimal mehr Strom braucht als ein neuer. Und dann rechnet sich ein neuer, der muss dann mindestens A++ sein. Also nicht irgendwo ein A-Gerät verkaufen, das er leider immer noch erlaubt. Der braucht dann wieder viel zu viel, sondern mindestens A++. Und dann noch das Thema Beleuchtung. Wir haben in Tübingen mittlerweile fast sämtliche Straßenbeleuchtungslaternen mit modernen Leuchtmitteln ausgestattet und dadurch sparen wir 500.000 Euro Stromkosten pro Jahr. Also das ist, glaube ich, schon ein Wort. So viel sparen Sie bei Ihnen im Haus sicher nicht, aber gucken Sie mal durch. Es gibt mittlerweile für fast alles auch schon die LED und die haben auch ein schönes Licht, sind sofort an, also nicht wie die Energiesparlampe, dass man eine Minute warten muss, bis man was sieht. Sind sofort an und Sie haben auch kein Quecksilberproblem mehr. Das gab es vor 5 Jahren noch nicht. Heute kann man eigentlich alles in LED kaufen, ist einmal beim Kaufen teuer, man hat das Auge zu an der Kasse und danach guckt sie immer ihre Stromrechnung an, da kommt dann die Freude.
Ja, danke. Wenn Sie, lieber Herr Oberbürgermeister, hier links an die kleinen Lampen schauen, an unserer wachsenden Kirche, dann sehen Sie LED-Lampen, Sie sehen es. Und damit bei der letzten abschließenden Frage, Sie hatten jetzt so eine Dreiviertelstunde Zeit, die Ihnen aufmerksam zugehört haben und unsere Installationen ein bisschen anzuschauen, Kirchen auf der Landesgartenschau, wachsende Kirche, hier 24 Linden, die entsprechenden Zierkirschen und Weiden drumherum, der Auftritt von Kirchen auf der Landesgartenschau, da hätten wir jetzt gerne auch noch eine ökologische Einschätzung von Ihnen. Was haben wir schon angebracht, was können wir noch besser machen?
Jetzt hier in diesem Umkreis von 10 Metern.
Ja, warum nicht? Ja. Mal nur zum guten Schluss. Richtig schwierige Aufgabe.
Also die LED haben Sie schon gesagt, das ist offensichtlich modern. Ich nehme mal an, dass die Bäume frisch gepflanzt sind. Sie sind heimisch, also Sie haben keine chinesischen Kirschen oder sowas gepflanzt.
Das nee, aber wir haben sie ehrlich gesagt ein paar hundert Kilometer im Tieflader hergeholt.
Im Tieflader?
Weil wir hier direkt keine so schöne Linde kriegt.
Wie viel hundert Kilometer, wo gibt es die?
In Duisburg.
Duisburg? Ja, die Duisburger sollten da aber eigentlich die paar Bäume, die hinterlassen und nicht auch noch herfahren nach Nagold in der Schwarzwald. Also gut, es gibt kein Lob, aber es sieht sehr schön aus. Dürfen die Stände bleiben?
Ja, die ja, dürfen Stände bleiben. Stände so bleiben.
Das also,
Winterlinden sind es.
Winterlinden. Ich glaube, in 100 Jahren wird man das als heidnische Tingstätte oder so ähnlich.
Ganz im Gegenteil, in 100 Jahren wird man hier auch noch den dreieinigen Gott verehren, da bin ich mir ganz sicher.
Also wie auch immer, dann lassen wir das mal die Geschichte entscheiden. Mir gefällt das hier jetzt vom Ambiente ganz wunderbar, es ist ganz ohne Frage so, dass eine solche Stätte, die ja fast ohne jedes künstliche Material auskommt, was den Materialaufwand angeht, viel besser ist als jede gebaute Kirche, weil da steckt auch Energie und Rohstoffverbrauch drin. Hier musste man nur den Boden pflastern. Ist das dann wenigstens heimisches Pflaster oder kommt es auch Porphyr aus China?
Das entzieht sich deshalb nicht unserer Kenntnis, weil wir das über die lange, lange Diskussion rund um die Stadt Nagold und die LGS GmbH jetzt miteinander nur 2 Stunden diskutieren können. Es ist kein einheimisches.
Kein einheimisches. Und wissen Sie, woran das liegt? Das ist halt viel, viel billiger aus China. Da sind wir wieder beim Thema. Aber möglicherweise können wir ja an der Stelle sagen, es ist sehr haltbar und auf 100 Jahre gerechnet vertretbar, also im besten Sinne des Wortes.
Wunderbar, ich sehe schon, Sie haben uns ein ökologisches 3+ ausgestellt. Ich muss sagen, ein rhetorisches und ökologisches 1+ für Sie heute, für das, was Sie für uns da waren. Vielen herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister Palmer. Sie hättet ja auch Satteltaschen,
ja.
Aber ich denke, im Zug erst recht gibt es keine Probleme, dieses ökologische und oenologische Produkt dann mit nach Tübingen zu nehmen. Ein Stück Flecht und ein Stück Wein. Wohl bekomm's, Verbraucher ist gesund. Und herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Ich kann mir jetzt natürlich nicht verkneifen, vorzulesen, was da draufsteht. Limberger, Trollinger, verschnitten aus dem Remstal. Nein, das ist das, was Sie denken. Da steht drauf, Chianti Colli Senesi. Ja, ich bin mit dem Fahrrad über die Alpen gebracht. Ja. Vielen Dank.
Liebe Zuhörenden hier in der Wachsenen Kirche und ganz besonders auch die, die Sie Dauerkarten haben oder wenn Sie wiederkommen möchten, bereits am kommenden Sonntag haben wir wieder Leute aus Tübingen zu Gast. Tübingerinnen, die Frau Knödler-Pasch und die Frau Bernius Grimm, die zum Thema Trost philosophisch und theologisch sehr viel gearbeitet haben. Die werden sich hier miteinander mit uns unterhalten zu dem Thema, was und wie finden wir Trost? Ja, und Ihnen einen trostvollen, einen friedlichen, einen schönen, behüteten weiteren Tag.